Hey und herzlich willkommen bei Unter KollegInnen, dem Podcast über Arbeit und Feminismus. In jeder Folge widmen wir uns hier einem ganz bestimmten Thema, das sich mit Gender und Arbeit beschäftigt. Wir, das sind Jana und
Rhea.
Wir haben beide im Bereich Gender Studies studiert und danach gemerkt, dass viele Themen aber in der breiten Öffentlichkeit nur sehr wenig Raum bekommen, geschweige denn in der Arbeitswelt.
Genau, und deshalb habe ich die Agentur Invisible gegründet, mit der wir Unternehmen beraten, Arbeitskultur gleichberechtigter zu gestalten. Denn wir sind der Überzeugung, dass die Arbeitswelt immer auch ein Abbild der Gesellschaft ist. Damit ist sie auch ein unverzichtbares Puzzleteil, um die Welt gleichberechtigter zu gestalten. Und deshalb müssen wir genau hinschauen, wie die Arbeitswelt strukturiert ist, wer wie und mit wem zusammenarbeitet und wer dabei vergessen wird. Das machen wir unter anderem in diesem Podcast.
Und heute, in unserer vierten Folge, wollen wir mit euch über das Thema Sexismus am Arbeitsplatz sprechen. Das ist ein sensibles Thema und eins, das bei herkömmlichen Diversity-Panels und Diskussionen oft ausgeklammert wird. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Thema oft unschöne und manchmal auch traumatische Erfahrungen wachrütteln kann. Also auch hier gleich eine Triggerwarnung. In dieser Folge wird es unter anderem um sexuelle Belästigung gehen. Wenn es dir nicht gut dabei geht, mit diesem Thema konfrontiert zu werden, lass diese Folge lieber aus oder aber hör sie dir zumindest nicht alleine an. Und bevor wir loslegen, die aufmerksamen Hörenden wissen es, gibt es bei uns immer eine kleine Check-in-Frage und ich bin heute dran, sie Rhea zu stellen. Und liebe Rhea, ich würde von dir gerne wissen, was war der beste Tipp, den du je bekommen hast?
Oh, wow. Ein beruflicher Tipp oder ein Lebenstipp?
Was dir zuerst in den Kopf kommen würde. Aber vielleicht, um bei unserem Podcast-Thema zu bleiben, vielleicht ein beruflicher Tipp.
Okay. Ein Tipp, den mir ein guter Freund mal gegeben hat, als ich zwischen Bachelor und Master vor der großen Entscheidung stand, ob ich einen Master in Gender Studies machen möchte oder nicht, war: Mach einfach das, worauf du jetzt im Hier und Jetzt Lust hast, was sich für dich gut anfühlt, und denk nicht so viel darüber nach, was du damit später machen kannst. Und das war für mich damals extrem neu, dieser Gedankengang, weil ich tatsächlich bis dahin immer in Umfeldern war, bei denen es schon sehr viel darum ging, wie der jetzige nächste Schritt zu einem Ziel in weiter Ferne oder in naher Ferne bringen kann. Und es war für mich extrem erleichternd, darüber so nachzudenken. Und ich hatte davor immer Angst, wenn ich jetzt, nachdem ich Kulturwissenschaften studiert habe, Gender Studies jetzt noch draufsetze und so ein sehr geisteswissenschaftliches Profil habe, dass ich dann vielleicht keinen Job finde oder dass ich Schwierigkeiten haben werde, weil mir praktisches BWL-Know-how oder sowas fehlt. Und hat sich aber für mich irgendwie ganz gut ergeben letztendlich, so ein bisschen follow your heart und das einfach zu machen und dann hinterher zu überlegen, wie es einen Weg geben wird, mit diesem Wissen und mit diesen Dingen, die einem Spaß machen, einen Job zu finden oder so seinen Alltag so zu gestalten und seinen Beruf, dass das funktioniert.
Voll schön.
Ja, aber vielleicht ist das auch nicht für jede Person so, aber für mich hat sich das auf jeden Fall so in dem Zusammenhang sehr gut angefühlt und ich bin froh, dass ich das angenommen habe und jetzt hier sitze. Und du, Jana, was ist der beste Tipp, den du bekommen hast?
Ich hatte ja schon ein bisschen mehr Zeit, drüber nachzudenken als du. Und ich musste da instinktiv an etwas sagen, was meine Mama mir mal gesagt hat, das nicht in der Situation nicht beruflich gemeint war. Aber da ging es nach der Schule oder nach dem Abi auch darum, was ich jetzt studieren soll. Und irgendwie habe ich nicht den Platz bekommen, den ich wollte, und hatte meine Zweitwahl hatte ich quasi irgendwie als Studienplatzzusage bekommen. Und dann war ich aber auch kurz davor zu sagen, ich bleibe jetzt einfach noch ein Jahr zu Hause und dann warte ich auf die Erstwahl. Und dann hatte sie zu mir sowas gesagt wie: Nee, du ziehst jetzt aus, weil es ist auch einfach gut, erstmal anzufangen. Und du kannst dann ja noch immer abbrechen und dich auch in einem Jahr noch auf deine erste Wahl bewerben. Es ist total gut, einfach erstmal zu starten. Und das ist irgendwie was mir total hängen geblieben ist, dass man ja nicht immer unbedingt auf das Perfekte warten muss und sich damit manchmal so selbst im Wege steht, sondern auch einfach anfängt und dann, keine Ahnung, das heißt auch einen Text schreiben, kannst du immer noch löschen und dann den besten Satz zum Schluss hinzufügen. Das hat sich sehr in meinen Kopf gebrannt. Das ist so ein bisschen der beste Tipp, den ich bekommen habe.
Cool, danke fürs Teilen.
Ja, dann lass uns jetzt inhaltlich starten und loslegen. Thema Sexismus. Das ist ja irgendwie ein richtiges Tabuwort. Man hört das jetzt tatsächlich nicht so oft, vor allem im Kontext Arbeit, oder? Wie ist da so dein Eindruck?
Ja, den Eindruck habe ich auch. Das ist echt seltsam. Wir sprechen viel über Themen, die mit Sexismus unmittelbar zusammenhängen. Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit, Transformation, Kulturwandel, die Frauenquote und andere Themen. Aber Sexismus als Wort höre ich wirklich sehr selten Menschen in den Workshops, die wir anbieten, in den Mund nehmen.
Ich habe auch den Eindruck, dass irgendwie sehr viel über Sexismus eigentlich gesprochen wird. Aber es wird eigentlich nie so genannt. Also wenn Leute von ihren Erfahrungen erzählen, in meinem Kopf ist dann blinkt immer so ein Sexismus-Button und die Leute selbst, glaube ich, haben aber gar nicht so das Verständnis davon, dass das eben auch Sexismus ist. Und ich frage mich dann, eher liegt es daran, dass sie vielleicht auch gar nicht so genau wissen, was Sexismus denn ist, definitorisch. Und da dachte ich, kann ich dich ja mal kurz bitten, als ja auch Expertin dafür, was ist denn Sexismus überhaupt?
Ja, Sexismus ist die Diskriminierung auf Basis von Gender-Identität und die beruht eben auf strukturellen Machtgefällen. Das klingt jetzt wieder sehr akademisch, also jetzt salopp gesagt, jemand wird aufgrund seines Genders weniger Chancen bekommen oder bekommt weniger Chancen zugeschrieben oder wird abgewertet. Das ist Sexismus.
Okay, und das heißt, es ist ja auch, wenn ich zum Beispiel als Frau schon allein in einem Bewerbungsgespräch gefragt würde, ob ich einen Kinderwunsch habe. Was zum Beispiel auch vielen Freundinnen von mir tatsächlich schon passiert ist, die mir davon erzählt haben, aber selbst auch das Wort Sexismus nicht genutzt haben in dem Zusammenhang, schon empört waren und irgendwie wussten, das ist schon nicht richtig. Und ja, warum fällt es uns denn so schwer, das zu benennen, selbst teilweise als ja sehr aufgeklärte Personen vielleicht?
Ja, also ich glaube, dass durch die MeToo-Debatte das Wort Sexismus und sexistisches Verhalten bei vielen im Kopf sehr an sexualisierte Gewalt und Missbrauch gekoppelt ist. Und die MeToo-Debatte hat ja auch extrem viel Aufmerksamkeit auf das Thema ja, gelenkt in den USA, aber auch in Deutschland. In Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern tatsächlich weniger, aber dennoch ist ja hier auch ein bisschen was in Gang gekommen dadurch. Und ja, ich denke, das führt dazu, dass viele vor allem diesen Aspekt von Sexismus im Kopf haben, obwohl ja Sexismus viel mehr ist und auch viel früher schon anfängt als bei sexualisierter Gewalt oder sexueller Belästigung. Und ich denke, das führt dazu, dass die Menschen andere Assoziationen erstens haben und zweitens auch davor scheuen, dieses große Wort in den Mund zu nehmen.
Und da ist man ja auch, oder da sind wir ja schon bei dem nächsten Punkt, was wir ja auch in unserer Arbeit bei Invisible voll oft merken, nämlich so das Stichwort Grauzonen, was du eben gerade schon so angesprochen hast, mit dem es fängt ja schon viel früher an, nämlich der Bereich, in dem eben nicht klar ist, dass hier Sexismus am Werk ist, der Unterschied zwischen expliziten und impliziten Sexismus. Und das ist ja so ein bisschen, womit wir uns ja auch viel in Workshops beschäftigen, nämlich eben diese Grauzonen aufzuzeigen, die Skala zwischen Schwarz und Weiß. Und das kann ja eben auch ein unangenehmer Spruch oder ein Witz sein, der dann mal fällt und dann heißt es so, ja, stell dich halt nicht so an, ist halt, war doch nur Spaß. Und ja, ich habe früher auch sehr oft gedacht bei Sachen, wenn die eigene Sensibilisierung vielleicht noch nicht so hoch ist, ich darf mich jetzt nicht so anstellen. Wie gesagt, es ist halt irgendwie einfach nur ein Witz, warum bin ich da jetzt so empfindlich und habe das Wort Sexismus selbst auch nicht so richtig in den Mund genommen. Und heute denke ich mir bei vielen Situationen, es hätte mir auch voll geholfen, das Wort da schon anwenden zu können. Wie ist das bei dir gewesen?
Ja, kann ich 100% unterschreiben. Ich glaube, das ist auch eine Frage von Glaubenssätzen, mit denen ich jetzt ganz konkret sozialisiert worden bin, auf Basis des Umfeldes, in dem ich groß geworden bin und auch von Schule und Eltern und FreundInnen und deren Familien, die sicherlich auch teilweise dann noch aus anderen Generationen kamen, bei denen so eine Einstellung vertreten wurde, das muss man auch aushalten können. Also ich erinnere mich, ich glaube, beim letzten Mal habe ich doch über diesen Messejob mal geredet. Ja. Da zum Beispiel sind mir so unangenehme Sachen passiert und ich weiß noch, dass ich das erzählt habe und dann die Reaktion von Erwachsenen, ich war damals zwar, ja, ich war irgendwie Anfang 20 und deutlich ältere Personen, an die ich mich gewendet habe, die dann gesagt haben, ja, mein Gott, ich weiß nicht, aber musst dich auch, vielleicht bist du auch, du bist aber auch empfindlich oder musst dich da musst du durch, musst Zähne zusammenbeißen. Und das hat sicherlich bei mir auch dazu geführt, dass ich ganz lange nicht das Gefühl hatte, dass ich sowas, dass ich das Recht habe, so ein Verhalten zu tadeln oder dafür meine Rechte auch einstehen darf.
Ich habe auch noch einen aus meiner persönlichen Biografie raus, nämlich dass mir auch mal in einem Arbeitsumfeld gesagt wurde, da war ich, glaube ich, als Praktikantin, ich glaube 19 oder 20, und da wurde gesagt so, hey Jana, du kannst doch mal mit zur Präsentation fahren, bitte, das wäre voll cool, wenn wir noch eine junge, schöne Frau mitschicken würden. Das war so ein alte, weißer Männer-Panel-Dings irgendwie. Und da fand ich es halt auch voll schwierig, weil da mischt sich ja auch so ein ekliges Kompliment irgendwie und man ist auch in so einer, natürlich auch da kommt es der Faktor Macht da hinzu und man denkt so, okay, irgendwie ist es jetzt ein Kompliment und ich darf jetzt damit hinfahren, das ist ja irgendwie auch was Tolles und das ist so, fand ich auch da super schwierig, wo sich so verschiedene Gefühle mischen.
Ja, absolut. Und das begegnet uns auch in unserer Arbeit bei Invisible ganz oft, dass Personen nicht das Gefühl haben, dass sie etwas benennen dürfen, was sexistisch oder auch rassistisch ist. Und jetzt ganz konkret bei dem Fall Sexismus haben sie damit ja auch nicht immer Unrecht. Also eine Person, die sich traut, ein sexistisches Verhalten zu benennen und sich dafür stark zu machen, die wird ja dann auch schnell angefeindet. Also wie solche Sprüche, die wir gerade kurz besprochen haben, wie das sei jetzt übertrieben oder ach, das war nicht so gemeint. Ja, das war ein bisschen taktlos, aber es ist noch lange nicht Sexismus. Und dann ist natürlich auch immer hier die Frage, in welcher Position bin ich im unternehmerischen Kontext? Wie sehr bin ich vielleicht auch abhängig von der anderen Person, die etwas gesagt oder gemacht hat, was mich in eine unangenehme Position gebracht hat. Und die Sprechposition ist hier, glaube ich, super wichtig, wenn wir dann auch darüber sprechen, ja, wer überhaupt das Privileg hat, wie zu reagieren. Es ist ein bisschen zu leicht zu sagen, ja, man muss einfach wissen, was die Rechte sind und dann kann man die einfordern. Das ist natürlich ein bisschen komplexer als das.
Total. Und bei dem Punkt Rechte, was du ja gerade meintest, da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, nämlich beim AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das ja quasi gesetzlich vorschreibt, dass es eigentlich keinen Sexismus geben darf. Niemand darf unter anderem aufgrund seines Genders, seines Geschlechtes diskriminiert werden. So, das steht im Gesetz. Die Realität ja, sieht ja leider immer ein bisschen anders aus und wir haben euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, nämlich aus Paragraph 3 Absatz 4 und ich versuche das mal in einfachen Worten wiederzugeben, weil das ist wie so ein typischer Gesetzestext, irgendwie so ein Satz über 10 Zeilen gefühlt. Und zwar fanden wir den sehr interessant, weil da wird eigentlich relativ genau festgehalten, was sexuelle Belästigung denn umfasst und was insofern verboten ist. Und da wird als sexuelle Belästigung eben ein ja, unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten definiert, worunter zum Beispiel unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu sexuell bestimmten, zum Beispiel körperlichen Berührungen zählen, aber auch Bemerkungen sexuellen Inhalts oder unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen. Und letztendlich, ja, begrenzen oder schaden diese Handlungen halt oder verletzen die Würde der betreffenden Person, insbesondere dann, so lautet es in dem Gesetzestext, wenn es eine Einschüchterung ist, eine Anfeindigung, eine Erniedrigung oder eine Entwürdigung und Beleidigung. Ja, ja, also eigentlich steht da ja relativ genau, was es ist und trotzdem fällt es uns so schwer zu sagen, hey, ich bin hier Opfer von Sexismus.
Ja, absolut. Und es ist ja nicht nur, das eine ist ja, dass es sehr schwer ist für diejenigen, die betroffen sind, aber auch für die anderen, die sozusagen in so eine Situation zugucken oder dabei sind, denen fällt es ja auch oft schwer. Also in unseren Workshops geht es auch immer ganz viel darum, wie kann ich eigentlich eine gute Komplizin oder ein Komplize sein? Und da ist ja dann auch die Frage, nur weil das im Gesetz steht oder ich weiß, dass es eigentlich nicht korrekt ist, das reicht halt oft nicht, um was zu sagen. Denn was eben gelebt wird und wie es gelebt wird, das sind zwei verschiedene Themen sozusagen. Ne? Und ich glaube, wir haben auch teilweise Sexismus wirklich so verinnerlicht, also gerade jetzt abwertende Witze oder Einstellungen, und auch bestimmte toxische, ja, Kulturen in bestimmten Unternehmen, in manchen Kreisen sind so normal immer noch, dass es extrem schwer ist, was zu sagen. Und das fängt ja schon damit an, wenn ich in ein neues Unternehmen komme und ich sehe, dass dort bestimmte Witze toleriert werden, dann wird mir ja ganz klar auch signalisiert, das ist jetzt hier so Standard. Und dann habe ich mich ja irgendwie unterzuordnen, weil die Kultur, die jetzt hier gelebt wird, das scheint ja hier der Status quo zu sein. Und dann zu intervenieren als neue Person oder als Person, die vielleicht weniger seniorig ist, ist extrem schwer und auch echt viel verlangt. Und man läuft ja auch Gefahr, dass man dann als radikal empfunden wird oder als extrem anstrengend oder dass es auch wirklich soziale Strafen gibt, so wie ja, weniger Beförderungschancen oder man wird dann nicht aufs nächste Projekt gesetzt. Also es gibt ja wirklich reale Folgen auch im Job.
Total, da ist man ja auch wieder bei dem Machtthema letztendlich. Und lass uns doch mal noch tiefer einsteigen ins Thema. Und zwar kommen wir zu unserer wunderbaren Rubrik Kommentare kommentieren. Genau, und ich lese dir mal den Kommentar vor, den ich mitgebracht habe, auf den du dann antworten kannst. Und zwar kommt mein Kommentar von Sven Dura. Und Sven Dura schreibt: Mein Chef benutzt in Besprechungen, ich die einzige Frau, häufig die Redewendung, dazu muss man Eier haben. Nicht ohne jedes Mal eine Entschuldigung hinterher zu lächeln. Das ist demütigend. Was würdest du denn jetzt auf Sven Dura, ja nicht unbedingt antworten, aber wie würdest du den Kommentar einordnen?
Ja, ich finde, das ist eigentlich ein super Beispiel für diese Art von Sexismus, die extrem schwer zu bekämpfen ist, oder bei der es extrem schwierig ist, oft meiner Erfahrung nach dann auch für betroffene Personen, die so eine Situation miterleben oder sogar Opfer werden, das zu benennen, weil das irgendwie so als Humor getarnt ist, so als Witz und dann auch dieses Entschuldigung hinterher, das ist ja dann offensichtlich der Person bewusst, dass es nicht korrekt ist, aber es wird dann irgendwie so als, ja, als, ach Mensch, sorry, habe ich schon wieder vergessen, so getarnt. Und das ist für mich eigentlich ein klassisches Beispiel von einer Machtausübung, weil die andere Person in dem Moment die Situation ausnutzt und auf Basis ihrer eigenen Sprechposition, ihrer Machtposition es sich erlauben kann oder meint es sich erlauben zu können, ja, sich so zu verhalten und dabei vollkommen übergeht, dass das die andere Person in eine extrem unangenehme Situation bringt.
Und ich finde auch, da kommt ja auch hinzu, dass sie, was sie auch schreibt, zum Beispiel auch die einzige Frau in dem Raum ist, also ja auch vielleicht keine Person hat, mit der sie sich wirklich so darüber austauschen kann und vielleicht auch sagt so, hey, sag mal, stört dich das auch? Bin ich alleine mit der Empfindung? Also auch da wieder so ein bisschen dieses, ja, dieses Positionsproblem. Wie reagiere ich mit wem, was du jetzt auch so Komplizinnen schafft, mit wem kann ich mich zusammenschließen? Und wenn ich da irgendwie als einzige Frau sitze und das auch immer wieder durch diesen verbalen Ausdruck oder durch diesen verbalen Sexismus ja auch markiert wird, so du bist hier halt anders, Augenzwinkern, so kann ich total, total gut verstehen, dass man das, und ich finde, demütigend ist ja auch ein sehr krasses Wort. Also ich kann das auch total nachvollziehen, dass man sich halt insofern ja auch einfach ein sexueller Begriff, der da genutzt wird. Also.
Ja, voll. Das finde ich auch spannend, dass ja auch teilweise die Sprache dann, also es, einmal ist es irgendwie so ein dober Witz und ja, aber auch irgendwie von Eiern zu reden und so weiter, das wird ja dann auch oft so eine ein bisschen sexualisierte Sprache genutzt, um Leute dann auch einzuschüchtern.
Ja.
Und klar ist ja auch, dass die andere Person dann nicht die gleiche Machtposition eben hat, auch was zu erwidern. Das ist ja eigentlich auch so ungerecht, ne? Also es ist natürlich dann super schwer, also eine doppelte Schwierigkeit auf der Basis der, ja, ich sag mal, Marginalisierungserfahrung jetzt als einzige Frau in dem Raum, dann in dem Fall bei dem Beispiel, aber eben dann auch das Hierarchiegefälle, bei der es extrem, ja, das ist einfach extrem schwierig. Und da müsste es natürlich dann einfach jemand anderen geben, eventuell, der oder die dann danach zu der Person geht und sagt, wie war das denn eigentlich für dich? Ich habe das beobachtet. Wie würdest du dir wünschen, dass ich mich verhalte zum Beispiel oder so? Ja. Ne? Also da sind natürlich dann auch alle gefragt.
Total. Da kann man jetzt auch nicht sagen, okay, nur weil da jetzt vielleicht noch eine Frau irgendwie fehlt, vielleicht in dem Raum gibt es jetzt niemanden, der sich dafür ansetzen kann oder dem Chef zum Beispiel auch die Grenzen zeigen kann und sagen, hey, das geht so nicht. Und ja, wer dazu vielleicht zur Macht von Sprache auch noch ein bisschen mehr hören will, da haben wir auch eine Folge. Ich glaube, es war sogar die letzte, die wir aufgenommen haben.
Ja, absolut.
Sprache nach wie vor irgendwie so ein bisschen so ein unterschätztes Tool total oft ist. Und ganz mit, ja, war ja auch nur ein Witz und ist es halt eben nicht. Sprache ist sehr, sehr wirkmächtig. Und ja, hört euch die Folge auch gerne an, wenn ihr darauf ein bisschen mehr Bock habt.
Ja, voll. Ja, Jana, ich habe auch noch einen zweiten Kommentar. Und zwar von Nunja Ninja. Zitat. Auch ich als Mann bin ins offene Messer gelaufen, als ich meinen Wunsch äußerte, länger Elternzeit zu nehmen, als nur die für Männer vorgesehenen 2 Monate. Das war der quasi O-Ton des damaligen Chefs von Nunja Ninja.
Mhm. Also er möchte ja quasi sagen, hey, auch ich werde aufgrund meines Geschlechtes, meines Genders benachteiligt, zum Beispiel in Bezug auf Elternzeit, und da würde ich oder würden wir wahrscheinlich beide zuerst sagen, so hey, das ist auf jeden Fall kein Sexismus, da muss man begrifflich einfach klar bleiben, es gibt keinen umgedrehten Sexismus, so eher als man kann, ja, keine strukturelle Benachteiligung, Diskriminierung aufgrund seines Geschlechtes erfahren. Was aus seinem Kommentar ja aber hervorgeht, ist eben, dass die Frau im Arbeitskontext mit gewissen Rollenerwartungen, wie zum Beispiel, sie geht in Elternzeit, die Frau ist halt die Mutter. Das, so wie das zementiert ist, ist das natürlich vice versa auf der Seite des Mannes vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit auch so. Der Mann geht halt nicht in Elternzeit oder halt höchstens diese 2 Monate, damit man halt auch ein bisschen Elternzeit macht. Und das oder seinen Unmut insofern kann ich verstehen, dass ich das auch schon von einigen Freunden tatsächlich mitbekommen habe, die das mal auf der Arbeit angesprochen haben und meinen so, hey, ich würde gerne das Jahr Elternzeit gehen, meine Freundin, meine Partnerin möchte relativ schnell in den Job zurück. Und dass da denen auch tatsächlich sehr oft gesagt wurde, das geht bei uns aber nicht. So, wir brauchen sie hier, sie sind, keine Ahnung, fester Teil des Teams, wo man sich denkt so. Ja, und andersrum ist es nicht so. Und dass er sich darüber, ja, dass ihn das natürlich trifft oder dass Nunja Ninja da irgendwie auch sich ungerecht behandelt fühlt, kann ich total verstehen. Wie gesagt, das ist kein Sexismus, es ist aber trotzdem, ja,
das er stößt. Das ist eine Diskriminierungserfahrung auf jeden Fall.
Genau, er stößt da genauso an Grenzen, die irgendwie die Rollenklischees allen Geschlechtern stecken. Und ich finde, das macht auch so ein bisschen, vielleicht um auch schon so ein bisschen so einen Lösungsraum vielleicht mal zu gucken, aber auch deutlich, dass man die eine Seite ja nicht verändern kann, ohne die andere auch anzufassen. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, Sexismus vielleicht in einem gewissen Rahmen auch beenden zu können oder ja eindämmen zu können, im Sinne von, warum wird der Frau immer unterstellt, dass sie jetzt in Elternzeit geht oder dass sie überhaupt Kinder bekommen möchte und wird danach gefragt, dass zum Beispiel für alle Geschlechter natürlich liberalere Bilder irgendwie formen und es auch viel mehr etablieren, dass der Mann halt in Elternzeit geht, dass auch der Mann Vater sein möchte und vielleicht auch komplett in dieser Rolle aufgeht, man auch auf der anderen Seite vielleicht mehr Freiheiten schaffen kann.
Ja, und dazu ist sicherlich auch noch wichtig zu sagen, dass ja auch von Sexismus eben nicht nur Männer und Frauen, sondern eben auch besonders alle anderen Personen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren, betroffen sind. Ja. Oder auch tatsächlich natürlich Transpersonen auch extrem von Sexismus am Arbeitsplatz betroffen sind. Das ist jetzt nicht auch nur ein Frauenthema, sondern es ist eben eine, ja, diese strukturelle Dimension eben auf Basis der eigenen Geschlechteridentität, und die ist natürlich in unserer Gesellschaft besonders schädlich, würde ich schon sagen, eben für Frauen, nicht-binäre und Transpersonen, einfach auf Basis der ja historischen Entwicklung sozusagen, die das Arbeitssystem so geformt hat, wie es eben nun mal heute ist.
Ja, vollkommen. Also da, ja, man redet da gefühlt echt immer nur über so einen kleinen Ausschnitt, wenn man natürlich irgendwie über sowas Binäres wie Mann, Frau spricht. Und es ist alles viel größer und es ist alles noch viel komplexer. Und was ich letztendlich, um gleich wieder aus den Kommentarspalten aufzutauchen, ich finde, an Nunja Ninjas Kommentar ja auch nochmal deutlich wird, ist halt immer diese strukturelle Ebene von Sexismus. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie Elternzeit auch spricht, und dann natürlich da auch so Sachen reinkommen wie, naja, wer bekommt denn so viel, wie viel Geld, wenn in Elternzeit geht, und dass das dann einfach auch eine strukturelle, teilweise auch dann Benachteiligung von eben Frauen zum Beispiel ist, die Gender Pay Gap, auch ein Thema von Sexismus, dass Frauen auch weniger verdienen, deshalb halt auch eher in Elternzeit gehen, weil das Gehalt des Mannes einfach höher ist. Also so setzt sich das ja total fort. Und ich finde, das wird an seinem Kommentar auch nochmal ganz deutlich, dass man hier gar nicht immer der Einzelperson das nur zuschieben darf, zu sagen, du musst jetzt halt für dich das Thema Sexismus auf der Arbeit irgendwie lösen oder dich nicht so anstellen oder wie auch immer.
Absolut. Und was ich schon auch nochmal sagen möchte aus unserer Berufserfahrung jetzt mit Invisible, was ich schon echt wichtig finde, ist wirklich, dass auch ganz plakativer, expliziter Sexismus in Deutschland echt auch noch ein Riesenthema ist. Also ich finde, oft tun wir so oder oft denken Menschen, dass wir da schon so viel weiter wären und es ja vor allem eben um so nuancierte Dinge geht. Und wir haben die ja jetzt auch besprochen und die sind auch wichtig, aber ich bin immer wieder ganz schön überrascht auch, wie viel wirklich auch ganz expliziten Sexismus mit wirklich absolut entwürdigenden Witzen und Sprüchen und auch Übergriffen, auch körperlicher Art, aber eben auch verbaler Art, extrem toleriert wird in vielen Organisationen tatsächlich. Und es oft dann tatsächlich eine Führungskraft oder so braucht, die dann das eben ja unterminiert oder so. Und wenn das toleriert wird, dann suggeriert das natürlich allen anderen im Unternehmen auch, das ist okay.
Ja, voll. Das ist ja auch so ein bisschen dann beim Thema Komplizinnen schafft oder ja, wie kann man Allies schaffen? Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, um so langsam den Ausgang aus unserer Folge zu finden, beziehungsweise würde ich dich, Rhea, fragen, was sind denn so deine Takeaways? Was würdest du sagen, ist jetzt so das Wichtigste, was wir in der kurzen Zeit über Sexismus lernen / vermitteln konnten?
Also erstens ist Sexismus eben nicht nur sexueller Machtmissbrauch, so wie das vor allem in der MeToo-Debatte publik geworden ist, sondern eben auch schon ein Witz. Also alles, was eine Abwertung auf Basis von Gender beinhaltet, Personen anders behandelt oder in unangenehme Situationen bringt auf Basis ihrer Gender-Identität. Mit dieser strukturellen Komponente ist Sexismus. Und das ist keine Sache von Befindlichkeiten, sondern das ist tatsächlich etwas, was im AGG festgehalten ist. Und es ist tatsächlich ziemlich explizit. Und der letzte Punkt, den wir auch besprochen haben, ist, dass wir nicht von Einzelfällen sprechen können und sollten, sondern dass es wichtig wäre, sich tatsächlich auch bewusst zu werden, dass das echt ein systemisches Problem ist, was eben auch strukturell und institutionell verankert ist. Also wenn einem sowas passiert oder so, dann ist es vielleicht auch wichtig, sich vor Augen zu führen, okay, das liegt jetzt nicht an mir oder so, es wäre auch ein Kampf gegen Windmühlen, sondern es ist tatsächlich etwas, was extrem verinnerlicht ist in unserer Gesellschaft.
Und das ist, glaube ich, dann auch letztendlich eine ganz gute Überleitung, vielleicht schon mal unsere nächste Folge ankündigen zu können, weil wir haben bei den Vorbereitungen auf jeden Fall gemerkt, dass wie fast jedes Thema, auch das Thema Sexismus riesig ist und wir noch viel mehr darüber sprechen könnten und wir uns deshalb dazu entschieden haben, in der nächsten Folge direkt daran anzuknüpfen und da tatsächlich so ein bisschen praktischer hinzugucken, was kann ich, mein Unternehmen oder auch ich, wenn mir Sexismus vorgeworfen wird, was kann ich denn tun, wenn ja so etwas passiert? Und darüber würden wir gerne mit euch in unserer nächsten Folge sprechen.
Ja, danke, genau, da freue ich mich auch schon drauf. Und bis dahin, gerne abonnieren oder auch mal auf Instagram vorbeischauen. Wir haben auch einen Blog und einen Newsletter und vor allem im Blog auch viele Blogbeiträge zu dem Thema jetzt konkret, aber auch zu vielen anderen spannenden Themen.
Das ist doch, glaube ich, wahrscheinlich als Übergang, um sich die Wartezeit zu verkürzen, total gut. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Tschüss.